wie Werbung in Österreich top wird? Mit der RMS Top Kombi. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von RMS Austria.
Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
Wir machen gleich weiter mit einer weiteren Diskussionsrunde. Sie trägt den Titel Werbung in Österreich. Welche Impulse benötigt die Branche? Die Moderatorin dieser Runde ist Ursula Arnold, CEO von Mindshare Austria. Und ich darf Sie gemeinsam mit Ihren Gästen heraufbitten, Angelika Seri-Froschauer, Joachim Feher und Oliver Böhm.
So, die Sitzordnung hätten wir geklärt. Einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite und danke für Ihr Interesse an dem folgenden Thema und der Podiumsdiskussion Werbung in Österreich, Standort und Perspektive. Bitte begrüßen Sie mit mir meine Gäste. Angelika Seri-Froschauer, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, langjährige Branchenvertreterin für die Fachgruppe Werbung und Kommunikation und selbst Inhaberin der Werbeagentur Seri-Froschauer und Partner. Oliver Böhm, da, Geschäftsführer der ORF Enterprise, der Vermarktungstochter des ORF, und Joachim Feher, Radiomarketing-Service, Vermarkter aller Privatradios in Österreich. Wie Jürgen Hofer gestern bereits in seiner Eröffnungsrede erwähnt hat, erleidet das mediale Ökosystem eine massive Kürzung der Werbebudgets. Die gesamte heimische Werbewirtschaft kämpft mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und eigentlich ist das ja auch noch nicht ausgestanden. Wir sind ja immer noch mittendrin und die Krise dauert noch an. Die heimischen Medien waren unterschiedlich schwer betroffen von den sinkenden Werbeumsätzen. Manche hatten Wochen und Monate lang Totalausfälle und andere Medien haben trotz der Krise steigende Reichweiten und auch steigende Nutzungsdauern. Und trotzdem fehlen bei allen die gewohnten Werbegelder. Die Kunden, die weniger geworben haben und die den Inhalt sofort angepasst haben, oder es gab auch Kunden, die silent oder black gegangen sind, so haben wir zumindest einen neuen Terminus für keinerlei Werbeaktivität über einen längeren Zeitraum. Wir stehen jetzt aber vor dem Herbst-Winter und normalerweise ist das Q4 die für uns arbeitsintensivste und auch werbeintensivste Zeit und immer noch haben wir mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen. Der notwendige Digitalisierungsschub und auch die Transformation der Businessmodelle oder der Unternehmen, das ist uns allen völlig bewusst. Genauso wie die Wichtigkeit, gerade jetzt weiter in Marken zu investieren und in Kommunikation zu investieren. Ich möchte zusammen mit meinen Gästen heute den Blick auf die kommenden Monate und Jahre richten. Welche Perspektiven haben wir für die folgenden Jahre und welche Impulse benötigt unsere Branche, um aus der Krise wieder gut hervorzugehen? Liebe Angelika, als Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich und auch Obfrau für die Fachgruppe Werbung und Kommunikation, für die Kammer Österreich, hast du einen relativ breiten Überblick über die Kommunikationsbranche und vielerlei Unternehmen. Was würdest du sagen, welche Unternehmen der heimischen Wirtschaft hatten es besonders schwer und gab es vielleicht auch Gewinner in dieser Krise?
Ja, vielen Dank. Ich blicke die letzten 6 bis 7 Monate zurück. Und das konnten wir ja im März noch nicht, dieses Gefühl auszudrücken. Da haben wir nur geschaut, okay, wie wird es die nächsten Tage werden? Da war das noch mit großer Unsicherheit geschmückt. Heute im Rückblick kann man sagen, dass wir es als Werbung- und Marktkommunikationsbranche innerhalb der Gesamtwirtschaft ganz gut geschafft haben. Das ist natürlich auch ein sehr breiter Bogen, denn auch wir haben Branchen drinnen, wie zum Beispiel die Eventbranche, wie zum Beispiel auch die Werbearchitekten, denen es auch jetzt noch wirklich nicht gut geht. Grundsätzlich kann man sagen, dass die letzten Monate getragen waren, April, Mai, von einem Umsatzrückgang von 35 bis 40% im Durchschnitt, quer durch alle Branchen. Man muss sich so vorstellen, wir haben in Österreich 32.600 Mitgliedsbetriebe. Davon sind wir 65% Arbeitgeber, Ein-Personen-Unternehmen und der Rest sind Arbeitgeberunternehmen. In Summe sind wir in unseren Betrieben mit 30.000 Mitarbeiterinnen aktiv. Ja. In diesen Wochen wurde von unseren Branchen, kann man sagen, zu 80% die Kurzarbeit gewählt. Und mit dieser Kurzarbeit, die war für uns wirklich existenzsichernd und existenzgarantierend, weil wir haben sie genutzt, um mit unseren Teams einfach durchzutauchen. Das ist uns sehr gut gelungen. Im Juni haben dann Gott sei Dank, also es sind ganz viele in der ersten Phase der Kurzarbeit wieder aus diesem Modus rausgestiegen und in das ganz normale Arbeiten eingestiegen, wenngleich wir gemerkt haben, hurra, wir sind von der digitalen Technologieaffinität Unternehmen, die damit sehr gut umgehen können, die sich nicht schwer tun mit Digitalisierung, weil das ja unser DNA und unser Geschäftsmodell ist. Und wir haben auch alle gespürt, dass Remote Work für uns, ja, das war ja schon die letzten Jahre immer allgegenwärtig. Auch mit diesem Thema haben wir kein Problem gehabt. Im Juni ist es dann sozusagen zu einem großen Durchschnaufen gekommen, weil die Wirtschaft, viele Bereiche wieder geöffnet wurden. Und man hat auch gesehen, wir hängen alle sehr stark zusammen. Es gibt kaum einen Sektor, der nicht mit dem anderen verwoben ist. Das ist ganz wichtig. Und wir haben gesehen, an was es knackt, das sind die Freude an Investitionen, die Freude, neue Projekte zu formieren, und zwar von unseren Auftraggebern, von der auftraggebenden Wirtschaft und ganz stark von der Industrie. Wir haben gesehen, dass hier ein enormer Druck ist, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir jetzt auch stehen. Es wurde auch in den Vordiskussionen schon gesagt, es fehlt uns der Export. Ganz klar, wir sind jetzt in einer Situation, wo die Industrie oft mit neuen Märkten, mit total neuen Märkten zu tun hat, wo sie neue Produkte, neue Dienstleistungen braucht. Das heißt, ein 100% Disruptionszustand, wenn neue Märkte, neue Produkte notwendig sind und wir die aber brauchen. Und das ist dieser Punkt, wo wir als Agenturen unterschiedlich, ob wir jetzt eine Markenagentur sind oder eine Online-Agentur sind oder im Online im Webbereich ganz stark sind. Es geht immer um das, diese Rolle einzunehmen in dieser digitalen Transformation, um einen Punkt zu dieser Situation, zu dieser Perspektive zu geben. In Summe kann man sagen, die Indikatoren, wir erheben viermal im Jahr den Werbeklimaindex, und das machen wir schon über 10 Jahre und haben hier einen sehr guten Vergleich. Der Werbeklimaindex im August, diese Zahlen, meine Kollegen sitzen hier auch erinnern, wir haben uns diese Kurve angesehen, die ist einfach so weit unter Null, dass man es gar nicht anschauen kann. In Wahrheit, diese Kurve ist in allen Indikatoren Geschäftslage, Nachfrage, Erwartung, Beschäftigungssituation unter Null. Ja. Das Einzige, was uns wirklich sehr positiv stimmt, ist, dass wir Agenturen eine deutliche Aufwärtskurve bei dem Thema Nachfrage, Erwartung spüren. Wir gehen alle davon aus, dass die Industrie, dass unsere Auftraggeber wieder mit neuen Projekten kommen. Wir sind hier in einer sicher sehr sensiblen wirtschaftlichen Situation in Österreich, weil Wirtschaft und Auftragssituation ist Stimmungssituation. Und wir müssen gemeinsam schauen, dass wir Vertrauen in die virtuelle Wirtschaft, in die digitale Wirtschaft, in das etwas ungewöhnlichere Wirtschaften auch zusammenbringen. Und wir müssen schauen, dass wir europaweit und global denken und auch agieren, was wir als Branche eigentlich eh schon immer tun.
Also könnte man sagen, der Gesundheitszustand der aktuellen Situation oder von Österreich in der aktuellen Situation ist eigentlich okay. Es gab einige Verlierer während dieser Krise, aber wir können auch noch als Gewinner aus dem herausgehen. Kann ich das so zusammenfassen?
Ja, weil wir eine absolut außerordentliche Rolle im Gesamtkontext der Wirtschaft einnehmen. Wir gehören ja zur Bundessparte der Information- und Consulting-Unternehmen, und da wissen wir, dass wir mit unseren Dienstleistungen in allen Branchensegmenten als Querschnittsmaterie drinnen stecken. Ja. Und die Wirtschaft, die auftraggebende Wirtschaft braucht uns, weil dieses Unwissen, wie gehe ich mit Digitalität, mit den veränderten Prozessen in den Unternehmen um, wie finde ich überhaupt meinen neuen Weg, auch hier verändert sich das Agenturmodell inhaltlich von der Qualitätsebene stark. Wie gehe ich und welche Rolle nehme ich ein? Hier haben wir eine riesengroße Chance, uns als Branche zu etablieren, zu positionieren und hier auch die nächsten Jahre verantwortungsvoll gut zu gestalten.
Danke, Oliver. TV konnte ja an Reichweite gewinnen, und auch aus dem aktuellen Mediaserver wissen wir, dass die Nutzungsdauer immer noch steigt oder sehr, sehr hoch ist. Was würdest du sagen, bist du Gewinner oder Verlierer?
Gewinner. Es zeigt sich, dass in Zeiten der Krise, wie wir es jetzt bei Corona haben, die Menschen zu ihrer Vernunft zurückfinden und Verlässlichkeit suchen und ein glaubwürdiges Umfeld und Qualität. Und das finden Sie in Österreich nicht bei Social Media. Sie finden es bei den klassischen Medien, bei den traditionellen Medien. Bei Social Media, das hat natürlich seine Berechtigung, da gibt es aber auch viel Fake News, da gibt es auch viel falsch getargete Werbung. Ich kann ein Beispiel aus meiner Familie erzählen. Wir haben 3 Kinder. Die jüngste ist 7 Jahre und die hat in dieser Lockdown-Phase, wo es keine Schule gegeben hat, wo Ausgangsbeschränkungen auch für sie waren, viel Fernsehen geschaut. Oder sagen wir, sie hat viel Bewegtbild geschaut. Unter anderem hat sie ein Faible, ich weiß nicht warum, und ob ihr das kennt, für Bob die Bahn, der Zeichentrickfilm, und Bob die Bahn besucht ein Militärlager. 1:14. Schaut sie sich wahnsinnig gern an. Und das hat sie sich in diesen 2-3 Wochen sehr oft angeschaut. Sicherlich mehrmals täglich. Und bin da immer wieder vorbeigegangen und habe dann die Werbung gesehen, die dort eingespielt wird. Das war im 5-Minuten-Takt. Erstens, ich kaufe dein Auto. Und das zweite war Werbung für Ungarn. Und zwar manchmal in dieser 6-Sekunden-Version und dann in der 2:14. Und weil ich aus pädagogischen Gründen die Fernbedienung weggenommen habe, hat er sich das auch immer bis zum Ende angeschaut. Das heißt, das wurde wahrscheinlich dem ungarischen Fremdenverkehrsamt auch verrechnet. Und jetzt frage ich mich, was ist denn da die strategische Planung dahinter? Wird dann meine Tochter, wenn es 18 ist, wenn ich sie außer Haus lasse, mit dem Zug nach Ungarn fahren, am Militärlager besuchen und dort täglich Autos kaufen? Also, ich weiß es nicht. Ja. Wenn man sich die österreichischen Medien anschaut, und da unterscheide ich jetzt nicht zwischen ORF und privat, da haben das alle sensationell gemacht. Ja. Die Berichterstattung im Fernsehen, im Radio, öffentlich, privat, bei Print, bei Online, also die konnte man wirklich stolz sein. Und das ist wahnsinnig wichtig und es war sicher auch nicht einfach. Ja. In Zeiten wie Corona, wo eine Hiobsbotschaft die andere jagt und man, wurscht in welchem Medium man jetzt arbeitet als Redakteur, Chefredakteur, wenn man da immer die Quote im Nacken hat, ja, und täglich was berichten muss, da weiterhin seriös zu bleiben und das ordentlich, und zwar ordentlich im besten Sinne des Wortes zu machen, war sicher nicht einfach und ich finde, das ist den österreichischen Medien gelungen. Und da bin ich stolz drauf und gratuliere als Konsument und auch als besorgter Vater von 3 Kindern, wie wichtig diese Arbeit der traditionellen, der klassischen Medien für die Demokratie ist, hat uns gestern zum Beispiel der Chefredakteur vom Horizont in seiner beeindruckenden Rede, in seinem Eröffnungsstatement gesagt, der Jürgen Hofer, wie schnell das aus dem Ruder laufen kann, am Beispiel von England, der britische Botschafter, der Lee Turner. Und bei uns ist es anders gelaufen. Was braucht man denn? Ja, also wir brauchen diese Qualitätsmedien in Österreich. Und deshalb hoffe ich auch, dass das Motto der heurigen Medientage, Zusammenschluss der heimischen Medien oder Schulterschluss der heimischen Medien, den 24. September überlebt und auch endlich Wirklichkeit wird. Ja, wir brauchen eine Zusammenarbeit, einen Schulterschluss auf Augenhöhe. Und der Alexandra Wabitz steht mindestens seit der Medienenquete 2019 da mit offenen Armen, ja, und hat wahrscheinlich schon einen Krampf der Arme, aber es kommt keiner. Walter, ich habe echt darauf gewartet, dieses Geräusch zu hören. Danke. Und das muss sich ändern. Ja. Dass der ORF, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, in Corona-Zeiten, aber auch schon bei Ibiza-Gate, in diesen Krisenzeiten zu so einer Bestform aufgelaufen ist, mit 2 Millionen Seher in der ZIP, mit über 67% Marktanteil, vierfache Nutzung in der DVD, sensationelle Berichterstattung in den Radios. Das freut mich als Mitarbeiter und vor allem als Vermarktungschef. Das zeigt auch, dass die Österreicherinnen und Österreicher den ORF wollen und brauchen, weil der kann er gezwungen, das zu schauen in dieser Dimension. Ob das jetzt Männer sind, Frauen sind, jung, alt, Stadt, Land, ob das GIS-Nörgler sind oder GGZ, GIS-Gerne-Zahler, hat keinen Unterschied gemacht. Die haben alle geschaut. Ja. Auch die Politik braucht den ORF. Würde jetzt der Martin Ratschab wieder sitzen, der leider nicht kommen konnte, der ist ja nicht nur verantwortlich für die zu Recht preisgekrönte Werbung der Erste Bank, er ist auch hauptverantwortlich für die Krisenkommunikation der Bundesregierung in den Medien. Und der würde mir sicherlich zustimmen, dass ohne das glaubwürdige Umfeld des ORF und seiner Reichweite es niemals gelungen wäre, in dieser sensiblen, gefährlichen Zeit die Bevölkerung so rasch mit den Krisenaufrufen zu durchdringen. Wir haben in den ersten 3 Monaten über 8000 Krisenaufrufe gesendet, also wenn man so will Werbespots im Fernsehen, im Radio plus online. Das hat einen Werbewert von über 10 Millionen Euro oder einen Tarifwert von über 10 Millionen Euro. Wir haben dafür keinen müden Cent bekommen. Aber das war wichtig, aber es ist ja um unsere Sicherheit gegangen, buchstäblich um Tod oder Leben. Und wenn wir jetzt schon beim Geld sind, also von dem Geld, das wir nicht bekommen haben.
Ja, deine Werbeeinschaltung hier dauert jetzt auch schon ein paar Minuten und das kostet.
Ja, wenn ich schon mal da bin.
Darf ich dich nur ganz kurz unterbrechen, weil natürlich ist die Qualität der österreichischen Medien extrem wichtig. Ich finde das großartig, dass du zum Schulterschluss weiterhin aufrufst und so weiter. Aber eingangs hast du gesagt und hast das Erlebnis in deinem eigenen Haushalt durch die Kinder, dass natürlich die Nutzung der Jungen schon auch zurückgeht, trotz aller Ibiza-Gates und Corona-Krisen und so weiter, weil die Streaming-Dienste ja doch auch eine sehr hohe Relevanz bei der jungen Zielgruppe haben. Also das wäre eine Downside. Die andere Downside wäre vielleicht, dass ja trotzdem, und ich weiß, ihr habt diese ganzen Bundesministeriums-Spots geschalten, da kommt ja auch immer der Hinweis, dass der gratis geschalten werden muss. Die Werbegelder sind ja auch dennoch ausgeblieben. Also wenn du sagst, du bist ein Gewinner aus der Krise, großartig, aber da gibt es schon auch 2 Punkte, die natürlich auch ein bisschen wehtun.
Also kommen wir zu den Werbeumsätzen. Wir waren in den ersten 3 Monaten im ersten Quartal auf Vorjahr, was eine gute Leistung ist, was auch leicht über den Finanzplan war. Dann ist der 13. gekommen mit dem Lockdown und den Ausgangsbeschränkungen. Und dann war Corona-Zombie-Apokalypse. Also die Zahlen erzähle ich gerne. Wir waren im ersten Quartal, wie gesagt, der Vorjahr, im April -30% zum Vorjahr, im Mai -20%, im Juni -8%, Juli, August sind wir über Vorjahr, September, Oktober wird sich auf Vorjahr ausgehen und ich schätze, der Rest des Jahres wird passen. Und wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, dann kommen irgendwelche 10-12% unter Vorjahr aus. Und warum habe ich gesagt, ein Gewinner? Und da meine ich jetzt gar nicht nur uns und den ORF, weil du hast das ja auch schon mal gesagt, im März und im April hätte ich nicht so ein Szenario mich rechnen trauen. Ja, und ich nehme auch an, dem Joachim ist es bei den Umsätzen Monat für Monat besser gegangen, dass sich das, und auch den Walter, den ich dort vorne sehe, bevor er wieder schnauft, dass sich das so schnell dreht, ja, weil im Fußball hätten wir gesagt, das gewinnt man immer hoch, das Match. Aber wenn wir da jetzt alle, ich meine, wir waren bei -30%, es ist jetzt niemand von Plakat und Außenwerbung da. Das ist den österreichischen Medien gut gelungen.
Gut, kommen wir zum Thema Nutzungsdauer vielleicht noch ein bisschen später, damit der Joachim auch noch ein bisschen Redezeit bekommt. Ich würde ja behaupten, dass Radio zu den Gewinnern aus der Krise herausgehen wird oder nicht Gewinner, auf jeden Fall nicht als Verlierer, weil ihr habt es in der Nutzungsdauer gewonnen, ihr habt es an Reichweite gewonnen, ihr habt die Werbespendings, wenn man Brutto-Fokus-Zahlen glauben mag, stabil gehalten oder auch noch ein bisschen drauflegen können. Warum war Audio das perfekte Medium während Corona?
Ja, vielen Dank für diese sensationelle Frage. Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass wir die Gewinner sind. Wir performen einfach im Werbemarkt überproportional gut und so wie der Oliver gesagt hat, vor einem halben Jahr hätte ich das nicht geglaubt. Wir haben, es war Montag, der 16. März, eine Stornowelle erlebt, wie man das nie vorstellen hätte können. Da war wirklich Panikmodus, jeder wollte nur raus. Unser Campaigning-Team hat Tag und Nacht gearbeitet, ist nicht nachgekommen. Und ich hatte das Gefühl, Privatradio wird 3 Tage später werbefrei sein. Aber alle Auftraggeber haben gesagt, du, das Geld ist nicht weg, also das ist jetzt nur, wir gehen mal raus und dann kommen wir zurück. Und im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, es war blauäugig von uns, ja, weil wir haben tatsächlich andere Leute aus anderen Teams eingeschult, dass sie dann zur Verfügung stehen, wenn alles ruckartig wieder eingebucht wird. Wie die Wochen vergangen sind, haben wir gesehen, so ruckartig kommt das jetzt nicht mehr. Und im April hätte ich auch nie geglaubt, dass wir dort stehen, wo wir jetzt stehen, weil wenn du Fokuszahlen hernimmst, von April bis Juli liegt uns vor, dann steht dort Print mit minus 14, Fernsehen mit minus 17, Außenwerbung mit minus 36, über Kino brauchen wir nicht reden und sogar bei Online steht minus 1 und Radio ist das einzige Medium mit plus 1. Das liegt daran, dass wir die richtigen Antworten für die Aufgaben der Auftraggeber im Augenblick haben. Also was ist denn gefragt? Es ist gefragt, agil und flexibel. Schnell rein, aber im Zweifelsfall auch schnell wieder raus. Das heißt, du kannst ja kurzfristig Spots produzieren und auch in dem Augenblick, wo sie nicht mehr passend sind, sie stoppen. Das geht ja beispielsweise mit einem Plakat, das klebt nicht. Zweitens ist Hörfunk ein immens reichweitenstarkes Medium. Gemeinsam alle Sender haben wir 92% pro Woche, 76% pro Tag. Die Jungen sind dabei. Wir haben weit weniger das Thema, dass wir nicht so gut nachrekrutieren wie TV über Streaming-Angebote. Hörfunk funktioniert in jeder Zielgruppe und es aktiviert. Es tut das, was die Wirtschaft im Augenblick halt so stark braucht, nämlich die Menschen wieder in die Geschäfte bringen, die Menschen zum Konsum zu bringen und das passiert innerhalb kürzester Zeit. Und es ist ein einfaches Medium, also auch für euch Agenturen, einfach zu planen, einfach einzukaufen, schnell draußen und kostengünstig, der beste TKP noch immer von allen Mediengattungen und auch in der Produktion halt wirklich auch kostengünstig. Wir haben das während des Shutdowns super gemerkt, wo du neue Botschaften gebraucht hast, die du dann innerhalb 1-2 Tagen um wenige 1.000 Euro on air gebracht hast. Und ich glaube, das hält sich. Also dieses, wir werden überproportional besser performen als andere Mediengattungen, das wird sich halten. Auch weil du vorher so viel über Digitalisierung gesprochen hast. Was wir, glaube ich, auch alle sehen in der ganzen Branche ist, dass alle ihre digitalen Touchpoints jetzt polieren, auf Vordermann bringen, die du brauchst. Aber du brauchst auch die Medien, die dir die Kunden bringen, die sie dorthin bringen, also die den Drive dorthin haben. Ich würde sagen, als Radios sind wir für das, was man aktuell braucht, extrem gut aufgestellt. Und das akzeptiert der Markt nicht nur, sondern er gutiert es extrem stark.
Das heißt, du würdest sagen, die Digitalisierung ist bei der RMS schon total gut angekommen gewesen. Das heißt, ihr wart komplett gerüstet, um in der Corona-Zeit auch so agieren zu können, wie ihr agiert habt. Und was nehmt ihr euch da jetzt für die nächsten Jahre vor? Wie viel an Digitalisierung braucht es noch oder wie viel ist da jetzt
möglich? Also generell ist ja Radio ein Medium, das eh schon jeden Übertragungsweg nutzt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch über Streaming 1:1 das Programm verbreiten können. Es gibt DAB Plus als weiteren Übertragungsstandard von One-to-Many, das heißt, du hast mehr Vielfalt drauf. Und sobald du One-to-One bist, können wir in die Logik des Digitalen einsteigen. Und dieses auf der einen Seite Mass-Reach, easy Mass-Reach, die du kriegst innerhalb kürzester Zeit, kombiniert dann mit Targeting, spezifisch einzusteigen, das macht schon die Einzigartigkeit des Mediums Radio aus. Dass du diese beiden Dinge, die die Wirtschaft so nachfragt, nun in einem Kanal auch kombinieren kannst. Also ich fürchte mich überhaupt nicht vor Digitalisierung. Wir stecken mittendrin. Ganz im Gegenteil, es ist eher etwas, was unserem Medium hilft.
Aber das klingt mir auch sehr nach Anteil halten oder sogar noch ausbauen in den kommenden Jahren. Und da du als ehemaliger Geschäftsführer der Mediacom, darf ich dir die Mediamix-Frage stellen. Was glaubst du, wie sich der Mediamix in den kommenden Jahren drehen wird oder verändern wird, wo jetzt doch schon 1 Milliarde in Digitalmedien also Spendings in Digitalmedien stattfindet? Wie findet diese Drehung statt und zu welchen Gunsten geht dieses Match aus?
Punkt 1, das, was ich mir schon wünsche, und ich glaube, wir gehen zwar in kleinen Schritten, aber wir gehen in die richtige Richtung, ist, dass Radio mal zweistellig wird. Wir stehen ja aktuell nur bei 7% des gesamten Marktes. Also ich glaube, da geht noch was und da wird noch was dazukommen. Ich glaube, dass Print weiterhin verlieren wird, digital wird wachsen und TV in Kombination mit Bewegtbild auch über alle Verbreitungsformen wird schon auch was davon haben. Aber ja. Wenn wir eines gelernt haben jetzt in Corona-Zeiten, schau nicht zu weit nach vorne, weil es kann etwas passieren und morgen ist es schon wieder anders.
Okay, dann frage ich dich jetzt nochmal etwas zum Thema Nutzungsdauer, bevor wir dann zu einer Schlussrunde kommen. Die Streaming-Dienste knabbern euch ja schon ein bisschen was ab bei den Jungen. Wie ist da die Strategie für die nächsten Jahre? Wie könnt ihr da auch jung genug bleiben im ORF, um da ein Programm zu schaffen, das auch die Jungen noch anzieht?
Ich würde zuerst einmal differenzieren, wie das mit den Streaming-Diensten ist. Also gestern ist die Bewegtbildstudie präsentiert worden. Ich habe heute den Pressespiegel mir angeschaut, was man so lesen kann. Du hast zuerst vollkommen richtig gesagt, dass im Mediaserver die Nutzungsdauer von Fernsehen gestiegen ist, hoch ist. Du hast auch vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast, dass die Streaming-Dienste bei den Jungen gewachsen sind. Ja. Was mir vollkommen verloren gegangen ist, was ich auch sehr, sehr traurig finde in der Berichterstattung, ist, dass, was bei der Studie auch rauskommt, ja, nicht transportiert wird, nämlich dass der Anteil, wenn wir jetzt bei 14 plus sind, machen die Streaming-Dienste, also die kein Broadcasting-Streaming-Dienst sind, also Netflix zum Beispiel, kommen auf 46 Minuten oder 47 Minuten täglich. Das laufende Fernsehen, also das normale Fernsehen, das früher aus dem Röhrenbildschirm gekommen ist, jetzt aus dem Smart-TV kommt, das man auf den TV-Theken, Mediatheken sehen kann, das Zeitversetzte, das kommt auf 197 Minuten am Tag und im Jahr 2016 waren es 199 Minuten. Ich würde mir wünschen, dass, wenn über das berichtet wird, auch das berichtet wird und nicht das andere. Und ja, der Rest stimmt natürlich. Die Streaming-Dienste wachsen. Die werden in ihren Lebenszyklus, Produktzyklus den gleichen Weg gehen wie jede Branche. Es gibt die Einführung, dann wächst das Zeug, dann kommt die Reife. Dann ist es gesättigt, dann wird es wieder weniger. Und der ORF wird das machen, was ihm der Gesetzgeber erlaubt. Und ich hoffe in Zukunft, dass er uns das erlaubt, was wir machen müssen. Nämlich die Möglichkeiten haben, unser Programm so zu verbreiten und aufzubereiten, dass man es auf allen Plattformen sehen kann, nämlich auch da, wo die Jungen sehen.
Okay, also durchaus auch sehr positiver Blick in die Zukunft. Angelika, lass uns noch mal kurz über die Agenturen sprechen oder über den Agenturblick sozusagen. Wir wissen ja, wie schnell Markenkommunikation derzeit geändert werden muss. Der Joachim hat es auch erwähnt, dass das bei Radio ganz großartig funktioniert. Die Marken müssen ihre Kommunikation wahnsinnig schnell umstellen. Das muss ja in der heutigen Zeit von heute auf morgen gehen. Gibt es überhaupt noch klassische Jahresbriefings für kreative Agenturen oder auch für uns als Mediaagenturen?
Ja, diese klassischen Kreativbriefings, wie wir es, meine Agentur ist 55 Jahre am Markt, die älteste übrigens in Österreich, juhu.
Gratuliere.
Das aus vor 20 Jahren oder 30 Jahren kenne ich persönlich in meiner Eigentümer- und Geschäftsführungsrolle die letzten 5 Jahre nicht mehr. Ja, was schon der Fall ist, wir betreuen jetzt Kunden im innereuropäischen, deutsch-europäischen Markt. Dort werden Budgets für das Jahr definiert. Aber das sind mehr oder weniger Größen, die fixiert werden. Und die Befüllung dieser Größen richtet sich natürlich an Jahresfixpunkten. Aber das ist trotzdem immer ein offener Bereich dabei, weil die Kunden natürlich genauso wie wir alle sehr flexibel auf die Märkte, auf die Situation reagieren müssen. Und wir haben gelernt durch Covid, dass die Rahmenbedingungen wirklich nicht vorhersehbar sind, auch wenn wir jetzt, wir wissen, dass Covid uns die nächsten 12 Jahre auf die nächsten 12 Monate auf jeden Fall noch begleiten wird. Und wir wissen nicht, wie die Märkte jetzt reagieren. Das heißt, so flexibel werden wir uns auch aufstellen. Aber wir wissen eines, wir müssen eben in dieser neu gelernten, mit unseren Kunden neu aufgebauten virtuellen Marktwirtschaft, sage ich jetzt so, in dieser Digitalität, die wir haben, wir müssen zu unseren Kunden noch mehr kommen, also zu den Kunden der Kunden kommen und hier diese Touchpoints noch mehr ausfällen, noch mehr nutzen. Und da haben wir eine unglaubliche Rolle gerade zu leisten, weil unsere Kunden, unsere Auftraggeber in dieser Form des Umgangs mit Digitalität wirklich hineingeworfen worden sind mit März. Sie kennen jetzt alle Videokonferenzen und Remote Work, das kann jeder, nur Lead generieren und Kampagnen führen und das Tracken etc., diese Themen sind für die Auftraggeber, auch wenn wir es beherrschen, in der Gesamtheit noch schwer durchzusteigen. Ja.
Ja. Wir lesen auch oft in der jetzigen Zeit über diesen sogenannten War of Talent,
ja.
Dass es wahnsinnig schwer ist, Digitalspezialisten zu finden, die ja jeder händeringend sucht momentan. Es gibt ja auch schon Fachhochschulen, die da jetzt schon genau in diese Richtung ausbilden etc. Was würden Sie jungen Menschen raten oder kann man ihnen noch raten, in der Werbe- und Agenturszene anzufangen, weil ja der Job doch ein bisschen an Attraktivität verloren hat?
Ja, dieser War of Talents ist ganz wichtig und erlauben Sie mir einen Aspekt noch hereinzubringen. Wir wissen es aus unseren Erhebungen, dass die Agenturen jetzt geschaut haben, dass sie ihre Teams halten, dass sie mit ihren Teams, die gut aufgestellt sind, wo das einfach reibungslos ein Remote-Work braucht, ein reibungsloses, verlässliches Miteinander, ja, dass sie hier auf ihre vertrauten Teams setzen. Ja. Wir wissen auch, dass es gerade für die Jungen, die top ausgebildet sind, jetzt nicht leicht ist, von WU zum Beispiel top ausgebildete Studierende in den Markt, in den Arbeitsmarkt hereinzubringen. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir hier diese Talente trotz dieser Situation herausholen und die für uns in unseren eigenen Fächern sozusagen ausbilden. Dann haben wir in Österreich jetzt einen neu reformierten Lehrberuf, das muss ich in dieser Runde sagen. Der Mediendesigner, Medientechniker wurde reformiert in Kompetenzbereiche, die genau diese Kompetenzen, die wir brauchen, ausbilden. Ein Appell an alle Unternehmer der Agentur- und Kommunikationsbranchen, nehmt an so einen jungen Menschen auf und ihr werdet sehr glücklich sein damit, ich bilde selber auch aus, weil die bleiben einem dann als Arbeitskräfte zur Verfügung. Das Setzen auf diese digitalen Skills wird ein zentrales Asset sein. Wir brauchen auch sicher hier rasche Fördermodelle, weil alleine der klassische Weg der Ausbildung wird zu langsam sein. Wir brauchen parallel im virtuellen Bereich auch schnelle Systeme, die uns quasi eine Qualifizierung möglich machen des Marktes. Das ist aber alles im Entstehen. Es gibt ganz viele, auch innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation, eine übergreifende Plattformansatz, um hier einzusetzen. Ja. Aber das ist alles jetzt im Entstehen, aber dieser War of Talents ist enorm wichtig zur Frage, ist die Branche attraktiv? Ja, natürlich ist sie attraktiv, wenn nicht unsere Branche, welche denn dann? Du hast tagtäglich mit unglaublich vielen schönen, abwechslungsreichen, natürlich auch herausfordernden Themen zu tun. Es gibt doch keinen spannenderen Beruf als uns eine und wir können ihn von zu Hause hervorragend ausüben. Wir können ihn aber auch in den Agenturen ausüben. Wir sind weltweit vernetzt, also eigentlich ist es ein wunderbarer Job.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Unsere Branche finde ich genauso großartig wie du. Kommen wir schon zur Schlussrunde, weil ich weiß, dass ihr alle, glaube ich, pünktlich weg müsst. Ich glaube, nur mit Joachim könnte ich ein bisschen länger plaudern. lieber Oliver, deswegen kriegst du zum Schluss die typische Medientage-TV-Frage. Wie siehst du die Zukunft des klassischen Fernsehens und was wünschst du dir?
Also wie ich die Zukunft sehe, habe ich teilweise schon vorher beantwortet. Wenn man sich in der Vergangenheit anschaut, seit 2016 ist das Niveau gleich hoch geblieben von TV mit oder laufendes TV, wo das alles dabei ist, mit 199 Minuten am Tag, der Media-Server, wo alle Medien Single Source auf die gleiche Art und Weise erfragt wurden, zeigt super Werte für Fernsehen über 3,5 Stunden, es zeigt super Werte für Radio über 3 Stunden, gesamt nutzen die Österreicher Medien 9 Stunden am Tag und wenn man das dann runterbricht auf Social Media, dann sind es nur 73 Minuten. Schließlich inhaltlich dem an, was der Joachim gesagt hat, ich glaube, dass es logischerweise digital weitergeht, dass Radio wachsen wird und auch Fernsehen wachsen wird, wenn wir es alle richtig machen, wenn wir es alle richtig machen dürfen und wenn man das Fernsehen halt dort misst, wo es geschaut wird, auf allen Devices und Endgeräten. Was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir mal für euch alle, für uns alle Gesundheit, am besten eine Tablette gegen Corona. Das hilft uns auch wirtschaftlich. Ich wünsche und den Medien in Österreich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe oder besser einen Schulterschluss auf Augenhöhe, weil das geht sich dann anatomisch schon gar nicht mehr anders aus als auf Augenhöhe, außer es hat einen besonders langen Hals. Und von der Politik wünsche ich mir für den Alexandra Wabitz und für den Roland Weißmann ein Gesetz, das den ORF-Player gut starten lässt. Dankeschön.
Joachim, man sagt, alles Negative hat auch was Positives. Kannst du der ganzen Geschichte irgendwas Positives abgewinnen, persönlich oder für die Branche?
Ich glaube, man findet auf ganz, ganz vielen Ebenen etwas Positives. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass sich unsere Arbeitsweise, unsere Arbeitssituation langfristig ändern wird. Dass Remote Working Teil unseres Alltags sein wird, dass Videoconferencing Teil unseres Alltags sein wird. Und das hat dann schon viele Auswirkungen. Also das geht hin bis zu einer Entschleunigung der Urbanisierung, weil du plötzlich weiter draußen auch wohnen kannst, dass der Verkehr zurückgeht. Also ich erwarte mir da durchaus, dass es städtebaulich auch ganz neue Aspekte geben wird und auch so in der Büroarchitektur. Ich glaube, in unserer Branche wie in jeder anderen hat es zu einer Fokussierung geführt, dass du verstärkt wirklich dorthin schaust, was ist das Must-Have, was ist das Nice-Have und die Konsumenten sagen es den Medien und die Auftraggeber zeigen es den Vermarktern, was ist jetzt wirklich wesentlich, was sind die Dinge, für die die Menschen bereit sind, Geld auszugeben oder auch ihre Aufmerksamkeit zu schenken als das wichtigste Gut. Und persönlich, ja, es hat meinem Familienleben extrem gut getan. Und als jemand, dem es in der Routine langweilig wird, finde ich es gerade extrem spannend, dass wir alle gezwungen sind, Dinge neu zu denken. Also ich liebe es, Ideen zu entwickeln, dann sie auch zu testen. Wir haben am Montag selbst einen Web-Talk über Audio, Marke, Image gemacht und rausgehaut. Plötzlich haust du Dinge raus, produzierst Dinge, über die wir vor einem Dreivierteljahr noch nicht nachgedacht haben. Und das hält uns alle extrem agil und insofern finde ich es wahnsinnig spannend.
Sehr gut. Angelika, dir gehört das Schlusswort. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Impulse für die kommenden Jahre für unsere Branche, um da gut herauszukommen?
Jahre traue ich mir fast nicht beantworten, eigentlich gar nicht. Jetzt ist eines wichtig, dass wir Investitionen ankurbeln. Das ist für unsere Branche und für den gesamten Standort wichtig. Wir haben die Investitionsprämie jetzt von der Regierung, die ist nach 2 Wochen oder 3 Wochen war die erste Milliarde um. Es wird jetzt aufgestockt. Ja. Das heißt, die Wirtschaft gibt Gas, die Wirtschaft investiert wieder. Und was ich mir für die Branche da wünsche, was ich jetzt gesehen habe, was möglich ist, dass unsere Dienstleistungen einen Förderstatus bekommen. Das heißt, immaterielle Dienstleistungen, die wir alle brauchen, um ein Digitalisierungsprojekt zu stemmen, sind jetzt auf dem Rang, wo wir nie waren, dass wir nämlich auch für Förderungen in Frage kommen. Und da müssen wir noch dran arbeiten und schärfen, weil so bringen wir diesen Motor ganz stark in Gang. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das tatsächlich die nächsten Monate stemmen. Und wenn wir das schaffen, dann bekommen wir in all unseren Kommunikationsbereichen schöne Projekte und schöne Fördermöglichkeiten, die wir mit der Wirtschaft, mit unseren Auftraggebern unmittelbar umsetzen können. Das ist enorm wichtig. Was ich mir auch wünsche, ist der gemeinsame europäische Gedanke und dass wir unsere Werbung und Marktkommunikation wirklich, das ist auch diskutiert worden schon heute, diesen Export, der jetzt möglich ist. Unsere Branche muss nicht nur, ist eh nicht der Fall, regional oder national agieren. Wir können weltweit agieren, wir können europaweit agieren. Es gibt hier quasi keine Grenzen.
Großartig. Ich bedanke mich für so viel Positivität bei meinem Podium. Wünsche Ihnen einen wunderbaren Nachmittag und bleiben Sie gesund bis zu den nächsten Medientagen.
Dankeschön.
Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt2020.
Wie Werbung in Österreich top wird? Mit der RMS Top Kombi. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von RMS Austria.